Werkstattgespräche, der Macher-Podcast.
In Schwaben baut man Autos. Ist ja gemeinhin bekannt. Aber in Bayerisch-Schwaben, da baut man auch Autos. Die sind halt bloß ein bisschen kleiner. Die Autofabrik in Bayerisch-Schwaben heißt Cyclecards und ich rede mit deren Generaldirektor. Guten Tag, Frank Bankonin.
Ja, guten Tag, hallo.
Wir lösen auf. Es sind Seifenkisten, die sie bauen, aber es sind sehr, sehr schöne Seifenkisten, die aussehen wie so teure Rennwagen aus den 1930er Jahren. Gibt es da echte Vorbilder oder sind das Fantasiefahrzeuge, die sie bauen?
Ja, dazu muss ich ein kleines bisschen ausholen und zwar...
Nur zu, wir haben Zeit.
Es ist also so gewesen, es war bei uns im Ort also ein Seifenkistenrennen. Das hat stattgefunden 2011 das erste Mal bei mir direkt vor der Haustür an der Straße und habe ich natürlich beschlossen, okay, da muss ich dabei sein, weil Basteln an sich generell war immer schon meine Leidenschaft, Oldtimer sowieso, und da habe ich gedacht, okay, fährst das mal mit, baust eine Seifenkiste, bin da mitgefahren, habe einfach so ein ganz einfaches Ding zusammengeschustert, wie man es halt so macht, und dann habe ich festgestellt, okay, das ist also alles gut, aber das geht mit Sicherheit noch besser. Im Folgejahr habe ich mir dann ein Auto gebaut aus einer Blechkarosse, also mit einer Blechkarosserie, so im 20er Jahre Stil. Ja, also einfach so im Prinzip eine Zigarre.
Moment, das habe ich mir dann zusammen, dann habe ich mir eine Seifenkiste gebaut, so wie man es halt so macht. Ja, wie macht man es denn halt so?
Tja, wie macht man es denn so? Also,
ich dachte immer so, also klar, das ist so ein Brett, vier Räder dran und gib ihr.
Ja, aber das ist ja jetzt, ja, genau so, ein Brett. Dann werden da einfach Achsen draufgeschraubt, vorne und hinten, die vordere lenkbar. Und dann kann man natürlich den oberen Aufbau, den kann man aus allem möglichen Kram machen, aus, was weiß ich, aus Pappe, aus Sperrholz, aus Blech. Und ich habe halt gedacht, okay, das muss ich aus Blech machen, also aus Alublech in dem Fall.
Gibt es da irgendein Reglement? Also es gibt ja Seifenkistenrennen, gibt es ja sogar organisiert. Gibt es da irgendein Reglement, dass der Boden immer gleich sein muss und der Aufbau immer anders sein darf? Oder ist es vollkommen wurscht?
Es ist also so, dass es gibt natürlich vom Deutschen Seifenkistenverband gibt es jetzt offizielle Seifenkistenrennen, da muss man ein Reglement einhalten und da müssen die Fahrzeuge gewisse Auflagen erfüllen, keine Ahnung, von der Bremse bis zu der Spur, Lenkung, Gewicht und so weiter. Und was wir gemacht haben, war ja, oder was wir da hier die Kollegen da quasi im Ort gemacht haben, das war ja nur ein Spaßrennen, ja, also ohne irgendwelche, da gab es halt gewisse Auflagen, das Ding muss halt bremsen. Das muss vernünftig lenken und der Rest war im Endeffekt egal. Mehr oder weniger.
Vernünftig lenken? Wie?
Naja, also es sollte halt...
Wir haben viel zu besprechen.
Eine Lenkung sein, die also kein nach links und rechts hier einen halben Meter Spiel hat. Also mit dem man halt, wenn man nach links...
Also
man
jetzt nicht einfach zwei Schnüre, also irgendwie die Achse in der Mitte festgedübelt und dann zwei Schnüre rechts, links, um das Ding zu ziehen, reicht nicht.
Wenn das vernünftig funktioniert, reicht auch das. Oder hat auch das gereicht. Es muss halt lenkbar sein, ohne dass man es automatisch direkt sofort in den Graben fährt, wenn man irgendwo dran zieht.
Oder sich überschlägt.
Ja, okay. Ja, dass man sich direkt überschlägt. Naja. Es war auf alle Fälle dann so, dass ich also eben beschlossen habe im zweiten Jahr, da jetzt muss was Vernünftiges her. Dabei ging es mir jetzt nicht um Geschwindigkeit, sondern ich wollte halt einfach mal was in eine Seifenkiste bauen und man sagt so, boah, die ist ja richtig geil. Das ist genau mein Ding. Sowas wollte ich machen. So, dann habe ich also angefangen, eben Holzplatte, vier Räder drauf, eine Achse hinten drauf geschraubt und dann eine Vorderachse. Mein Vorbild war in dem Fall einfach ein Catcar, ein ganz einfaches Go-Kart, wie man diese Tretdinger, wie man sie...
Ja, wie die Kinder werden die eigentlich noch gebaut? Was hatte ich als Kind auch, aber ich bin ja auch steinalt schon.
Ja, es gibt sowas schon noch. Mittlerweile ist das halt teilweise relativ teuer geworden. Da gibt es richtig schöne. Ist jetzt auch wieder ein Thema, weil mein Enkel, den versuche ich natürlich jetzt auch gerade da in das Thema zu integrieren, aber der ist jetzt zwei, also der hat noch viel.
Ja. Der muss noch viel aushalten.
Der muss noch viel aushalten und den werde ich auch noch viel testen. Aber er hat Spaß dran, also alles gut. Ja, zu dem Fahrzeug. Ich habe, wie gesagt, dann, also das Catcar war das Vorbild für die Lenkung vorne. Dann habe ich also eine ähnliche Vorderachse gebaut.
Ich weiß gar nicht mehr, wie sah denn am Catcar die Lenkung aus?
Ja, das ist eine Stange, die einfach runtergeht vorne und unten dran ist quasi ein Haken. Und dieser Haken betätigt im Prinzip ein Gelenk mit einer Verbindung zu beiden Rädern, zu den Achsschenkeln. Und wenn man nach links dreht, dann drückt dieser Haken den Hebel eben das Rad eben nach links und nach rechts drehen, dann geht das Ganze nach rechts. Also ist ganz einfach, eine ganz simple Konstruktion war das.
Ist wahrscheinlich genau die Konstruktion, die man sich ausdenken würde, wenn man nicht wüsste, wie eine Lenkung gebaut wird, ne?
Genau. Also ganz einfach. Also das hat einfach nur, das hat sich so einfach nur ergeben. Ich habe einfach angefangen und habe probiert, geht so, ja, geht, alles klar. Also machen wir so, super. Dann habe ich da vier Räder gehabt, die ich mal auf einem Flohmarkt gekauft habe. Die lagen schon seit Jahren bei mir rum. Naja, weil ich bin ja schon
Sie
echt.
laufen über Sie laufen über Flohmärkte und sagen, oh, das kann man irgendwann mal gebrauchen. Das
Naja,
nehme ich mit.
das waren halt vier Räder. Da stand halt, das waren halt, da stand BMW drauf. Also da steht BMW drauf. Die habe ich ja nach wie vor noch. Weil BMW hat offenbar früher mal, müssen die mal irgendwie Seifenkistenrennen gesponsert haben. Und auch und da gab's, es gab tatsächlich mal, also so eine kleine Serie von diesen Felgen mit so ganz dünnen Vollgummirädern drauf. Die sind nicht groß, die haben vielleicht 30 cm im Durchmesser. Und die fand ich halt ideal. Ich habe schon immer mich für Autos interessiert, aller Art, alles, was fährt. Und dann habe ich gedacht, okay, kaufst die Dinger. Naja, und dann hatten sie eben auch einen Einsatzzweck. Ja, diese Räder da dran montiert und dann habe ich aus Holz im Prinzip einen Holzrahmen auf diese Holzplatte oben drauf gebaut, die so ausschaut wie halt so Rennwagen in den 20ern, so in Zigarrenform, ja. Da habe ich dann oben drauf halt Blech drauf, eine Blechkonstruktion, also Bleche gebogen und die oben drauf gebogen, drauf gemacht, angenagelt das Ganze und halt noch ein paar, ja, sage ich mal, Verzierungen dran gemacht, so ein paar Louvers, also so Luftschlitze reingeklopft in das Blech und halt ein Bootsheck gemacht, also ein spitzes Heck, das also
So
nach,
Bugatti, ne?
ja,
So
so
20er Jahre
ganz,
Bugatti, ne?
ganz
Was?
grob, ja, so in diese Richtung. Das sah alles noch sehr comic-mäßig aus, ja. Also jetzt, ja, naja, so angedeutet halt irgendwie, ne?
Naja, hätte auch ein Donald Duck-Auto werden können. Also
Hätte
es gibt.
auch, es sieht sah im Prinzip auch aus wie ein Donald Duck-Auto.
Achso, super. Gibt's das noch? Haben Sie es noch?
Nee, das ist ja, dazu komme ich ja gleich. Das ist ja der Grund, warum das mit den
Entschuldigung.
Cycle Cars überhaupt angefangen hat.
Okay.
Ja, also gesagt, getan, dieses Auto gebaut, hatte eine rote Kunstlederausstattung, sah schon ziemlich spacig aus, der hat das Alu poliert, ein Holzlenkrad drin, also halt einfach, da habe ich vier Stangen, vier so kleine Metallstäbe zusammengeschweißt in der Mitte, einen Stellring in die Mitte, den man auf eine Achse schieben kann, das war quasi die Lenkstange. Dass es halt vernünftig aussah und ein Holz ausgesägt und das halt dann zwei Hälften verschliffen und dann halt, das wurde halt dann ein Lenkrad. Also das waren im Prinzip die Vorläufer. Also das aus diesem Auto, das war so quasi, da hat das Ganze tatsächlich mit diesem Auto angefangen und jedes weitere Auto, was ich dann gebaut habe, das war im Prinzip eine Weiterentwicklung von diesem Ding. Und ja, dieses Rennen fand dann statt. Ich habe es, weil ich nicht fertig geworden bin, wirklich bin am Vortag fertig geworden und bin dann abends nicht mehr dazu gekommen, nochmal bei mir vor der Straße mit dem Ding runterzufahren. Und das Rennen fand statt, ich stehe oben auf der Rampe und roll runter und das Auto, da haben die Räder irgendwie, die Lager haben geschliffen und das Auto fuhr also nur also also ältere Herrschaften hätten bequem nebenher,
Entschuldigung.
mit denen hätte ich mich unterhalten können. In der Geschwindigkeit bin ich also da runtergefahren, unter allgemeinem Gelächter,
Aber sah cool aus.
Aber sah cool aus und ich habe den ersten Preis für die schönste Seifenkiste gekriegt. Bingo, das war
Da,
genau das,
darum
was
geht's
ich.
doch
Genau, das hatte ich mir
wohl.
eigentlich auch so vorgestellt.
Super.
Ja, war natürlich ein Totalversagen, aber egal. Das Ziel war eigentlich erreicht und naja, dann habe ich die Ursache beseitigt, was also da kaputt war oder was ich falsch gemacht habe. Ich weiß nicht, war irgendwas mit den Lagern, mit den Radlagern, weiß ich nicht mehr. Ist ja auch schon. Oh Gott, ja, bald 10 Jahre her. Auf alle Fälle habe ich mir dann gedacht, was machst du jetzt mit dem Ding? Okay, also bei eBay. Muss zu eBay rein. Habe ich
Okay.
Anzeige bei eBay reingesetzt und habe das Auto dann halt da angepriesen als preisgekrönte Seifenkiste. Ja,
Klappern gehört zum Handwerk. Ich sage, ich habe nichts gesagt.
Genau. Ja, und die Seifenkiste hat, also da war irrer Andrang wegen diesem Auto. Ich habe also Mails bekommen, ohne Ende, Anfragen aller Art. Und da habe ich gedacht, okay, das ist ja super. Ja, da bauen wir doch mal noch eine.
Ja.
Ja, gesagt, getan, noch eine gebaut, bisschen verändert, andere Räder dran, die vernünftig rollen und dann, das Ding hatte 650 Euro gebracht, also war zu der Zeit, habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein, für so ein Ding so viel Geld.
Naja, steckt doch aber auch reichlich Arbeit drin, oder? Wie lange hat es gedauert?
Ja, das war das schnell zusammengezimmert. Ich habe ja Erfahrung mit in Blechbearbeitung so ein bisschen. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe mich ja, seit ich 18 bin, beschäftige ich mich mit Autos, mit Oldtimern. Habe eine komplett eingerichtete Werkstatt, auch zu dem damaligen Zeitpunkt schon relativ komplett gehabt. Also war kein Problem. Es war relativ schnell zusammengezimmert, das Ding.
Ja, ja, aber wenn Sie schnell zusammenzimmern sagen, heißt das, glaube ich, bedeutet das was ganz anderes, als wenn ich sage, schnell zusammengezimmert.
Also eine Woche.
Haben Sie noch, ja. Das ist ja wirklich, also das ist ja, ich würde wahrscheinlich ein halbes Jahr brauchen. Darum. Das,
ja. Naja, bei mir ist es halt so, dass ich diese Fahrzeuge generell immer, also alle schon vorab, bevor ich die bauen will, im Kopf habe. Das war mit dem auch so. Also ich stelle mir das quasi, wenn ich jetzt quasi abends im Bett liege, dann stelle ich mir sozusagen im Geiste vor, wie das Ganze auszusehen hat, wie es aussehen muss, ja. Und dann versuche ich das dann halt in der Werkstatt umzusetzen.
Warum haben Sie eine komplett eingerichtete Werkstatt?
Weil ich früher, also mit früher meine ich vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder 25 Jahren, als es noch keine Gewährleistung für gebrauchte Automobile gab, also habe ich eben vom befreundeten Autohändler im Ort, da habe ich immer so Autos im Zehnerpack gekauft. Also was da so unten sich so angesammelt hat auf dem Gebrauchtwagenplatz.
Ja.
Und hab,
also diese Dinger noch so ein 50er, weil noch Sprit drin ist und so?
Naja, so in etwa. Also halt so für 2000 Euro gab es dann halt 10 Autos.
Ja.
Na, so in der Richtung.
Und Schüttware, ja.
Genau, das war halt so alles, was noch irgendwie fährt, habe ich das zusammengesucht und habe die halt zu mir in die Werkstatt alle hochgezerrt. Ich hatte bei uns im Ort, ich wohne ja auf dem Land, da gab es ja noch große Werkstatt für einen kleinen Preis. Also große Werkstattmöglichkeit, sagen wir so, zum kleinen Preis auf dem Bauernhof. Und da habe die Autos dann, Stück für Stück wieder zum Leben erweckt. TÜV drauf gemacht, das Notwendigste repariert. Das sind ja meistens nur Kleinigkeiten und den Rest hat man dann halt irgendwie so hingebastelt, so eine Verkaufsreparatur und inklusive Verkaufslackierung, wie man es halt so gemacht hat in der Zeit. Und dann die Dinger verscherbelt und davon halt meine schmale Gage als Konditor aufgebessert, der ich ja nun zu der Zeit noch war. Oder auch gelernt habe. Ich bin ja eigentlich gelernter Konditor. Ich habe ja mit Autos überhaupt nichts am Hut gehabt, so von der.
Warum nicht?
Von der Berufung. Naja, vom Job her.
Aber Sie hätten doch auch, heute heißt es anders, aber damals Kfz-Mechaniker lernen können oder so.
Ja, das war damals auch, also es stand zur Option. Ich habe die Lehre angefangen und habe dann nach relativ kurzer Zeit festgestellt, das ist ja richtig scheiße. Irgendwie, da habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf auf diese Nummer und habe mich dann beim BMW-Autohaus in Augsburg so schnell kurzerhand noch beworben. Und der hat doch gesagt, ja, ich würde sie ja auch nehmen, aber jetzt haben sie ja schon angefangen und jetzt machen sie das halt zu Ende und das ist doch super. Und habe ich gesagt, okay, dann machen wir den Kram halt zu Ende irgendwie, obwohl ich da irgendwie gar keinen Bock drauf hatte. Naja, also ich habe es dann fertig gemacht, die Lehre, und habe mich trotzdem nebenbei um Autos gekümmert und habe halt dann so Learning by Doing einfach habe auch viel Lehrgeld bezahlt im Laufe der Jahre, extrem viel, also richtig viel. Und
ja, das klingt nach einer sehr spannenden Geschichte.
Ja, naja, das auszuführen, das würde definitiv zu weit führen. Also, aber darum geht es ja auch gar nicht. Das waren ja nur die Anfänge.
So, die Werkstatt ist komplett ausgerichtet, also komplett eingerichtet heißt ja auch wirklich eine Kfz-Werkstatt, also Hebebühne, alles pipapo. Ja,
Hebebühne, Schweißgerät, Blechbearbeitungsgeräte aller Art, mittlerweile Drehbank und Drechselbank und Plasmaschneider, was weiß ich. Also den ganzen Firlefanz, den man halt braucht. Stauchgeräte, Streckgeräte, englisches Rad, solche Sachen halt, die man
Ein
halt zur
was?
Blechbearbeitung braucht.
Englisches Rad?
Englisches Rad, das ist ein.
Das spannt man Leute drauf, damit die die Wahrheit sagen, ne?
Ja, oder mir mehr Geld für mein Auto geben.
Genau.
Nein, ein englisches Rad ist, das nimmt man zum Glätten und Strecken von Blechen. Also da wird, wenn man jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kotflügel baue, ja, dann
Ja.
nehme ich das Blech, das Alu, in dem Fall, bei meinem Fall, ich mache ja alles meistens aus Alu, klopfe das auf einem Sandsack, sage ich mal, in eine runde Form. Hau mit so einem Holzhammer, klopfe ich das Blech eben grob in die Form, wie ich es haben will. Und mit diesem englischen Rad, das
Ja.
nimmt man dann, also dann nimmt man dieses Blech und das ist eine obere große Rolle und unten eine Konturrolle, die ist also gebogen oder eben glatt, gerade, je nachdem, was man machen will.
Aha.
Und dann wird dieses Blech zwischen diesen beiden Rollen gerollt. Mit beiden Händen rollt man das, so schiebt man das durch die Rollen durch mit Druck. Also die Rollen werden zusammengedrückt mit Druck und das Blech schiebt man dann eben da durch, um das dann zu glätten und dann bekommt man eben eine ganz glatte Oberfläche, die halt vorher durchs Klopfen noch extrem wellig war oder ist.
Okay.
Das ist ein englisches Rad.
Bezogen auf so Seifenkistenbau, klingt das alles ein bisschen wie mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Nee, gar nicht mal, weil
Ne?
die Autos, also ich habe ja vorzugsweise Rennwagen 20er, 30er Jahre gebaut oder
Ja.
baue immer noch. Und diese Fahrzeuge haben natürlich, auch die kleinen Fahrzeuge haben die gleichen Rundungen und Formen wie die großen. Und demzufolge,
Stimmt, ja.
da es das ja nicht gibt, die Teile, du kannst ja nicht einfach irgendwas kaufen. Also man kann schon mittlerweile viel kaufen, aber eben halt nicht alles. Und wenn ich halt einen Kotflügel nicht habe, dann muss ich ihn halt machen. Und ob ich einen großen mache oder einen kleinen mache, ist im Endeffekt egal. Und dazu brauche ich halt auch großes Werkzeug. Also das ist jetzt zwar kein monsterenglisches Rad, das ist ein einfaches chinesisches, aber also von besserer Qualität chinesisches, was aber für meine Verhältnisse oder für meine Zwecke ausreicht, weil ich halt eben keine großen Karosserieteile baue, sondern nur kleine Karosserieteile, die also im besten Fall halb so groß sind wie das Original.
Wollte gerade fragen, Maßstab 1 zu 2 ist das, was Sie bauen?
Ja, es gibt insofern keinen Maßstab, weil es auch bei mir keine Baupläne gibt. Ich schaue mir halt Fotos an oder die Kunden, mittlerweile kommen die Kunden ja dann mit irgendwelchen Bildern und sagen, hier, den will ich, kannst du den bauen? Und
Ja.
da sage ich, ja, okay, kann ich machen oder nee, wird schwierig. Lass ich
Schon mal
lieber.
Nein
Zum
gesagt?
Beispiel, wenn ich jetzt, da kommt jetzt ein Kunde und sagt, er will ein Mercedes 540k, dann sage ich, alles klar, kannst du knicken. Weil
Warum?
dieses Auto zum Beispiel jetzt extrem ausladende Kotflügel hat und sehr, 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 sehr aufwendige Blechteile und Chromteile und dies und das. Und sowas lässt sich einfach, weil ich ja auch versuche, die Preise für meine Autos einigermaßen moderat zu halten, sowas lässt sich nicht bauen. Also, oder müsste ich den doppelten oder dreifachen Preis nehmen und deswegen lehne ich solche Sachen ab. Also ich versuche natürlich schon irgendwo, das muss irgendwo alles in einem Rahmen sein, das muss machbar sein
Ja.
und auch bezahlbar sein, weil das hat ja wenig Wert, wenn ich da irgendwelche Sachen baue, die man im Endeffekt dann gar nicht bezahlen kann, weil die Leute sagen,
Naja,
ja, du bist so irre.
so ein 540er Benz, könnte ich mir aber vorstellen, dass es dann eher ein Sammler ist, der den haben will, oder irgendwie sowas, der jeden Preis bezahlt. Also da hätte ich es ja drauf ankommen lassen.
Ja, es ist natürlich auch so, ich will mich natürlich auch nicht selber unter Stress setzen, weil das ist ja
Ja,
für mich,
verstehe,
das
ja.
ist ja eigentlich, ist es ja ein Hobby für mich. Also ich habe das ja nur zum Beruf, sage ich mal, gemacht, weil die Nachfrage einfach so extrem da war und die Leute mir echt auf den Kittel gegangen sind mit, baue mir so ein Auto und der ist so geil und der ist toll und kannst du mir nicht so einen machen, kannst du nicht, mach doch mal und so. Ja,
Wie viele sind es denn bisher geworden? Wie viele Fahrzeuge haben Sie gebaut in den 10 Jahren?
Ich sag mal, ich habe 150 Autos, 150, 170, ich kann es gar nicht so gut aussagen, aber so in der Größenordnung habe ich etwa gebaut. Zu Anfang die Seifenkisten, die reinen Seifenkisten, die waren noch damals noch ohne Motor. Da habe ich halt dann teilweise pro Woche 2 Stück gebaut. Das heißt, ich habe es nebenbei, also gleichzeitig 2 Autos gebaut. Ich habe vier Holzböcke gehabt und habe auf dem einen Auto und auf dem anderen Auto, ja, weil die Nachfrage, weil die Leute haben mir echt die Haut runtergetan. Ich will so ein Auto, ich will so ein Auto, bau mir einen. Das war der totale Hype, also ganz abartig. Und dann habe ich halt dann das so gemacht. Und habe halt dann 2 Autos
Was
gleichzeitig gebaut, um die Nachfrage zu bedienen.
sind das denn eigentlich für Leute, die diese Autos haben wollen? Wollen die Seifenkisten haben, um damit dann auch Seifenkistenrennen zu
Also
fahren?
anfangs ja. Die Autos, die ich anfangs gebaut habe, waren wirklich tatsächlich Seifenkisten. Die haben keinen Motor gehabt. Die hatten dann allerdings auch bessere Achsen, also mit dem Rohr gelagert, also ein Präzisionsrohr, dann vernünftige Kugellager und die Vorderachse auch schon alles ein bisschen ausgereifter, sodass man damit und auch vernünftige Bremsen, sodass man damit, was allerdings auch noch Go-Kart-Bremsen waren, also Cat-Car-Bremsen, die man erkennt, da war früher so ein Hebel an der rechten Seite, den hat
Ja.
man hochgezogen und dann ist so ein Bremsklotz hat aufs Hinterrad gedrückt und dann ist die ganze Chose zum Stehen gekommen. Irgendwann. Aber es hat gebremst.
So Seifenkisten, die dann irgendwie einen Berg runterrollen oder eine abschüssige Straße runterrollen, da reicht so eine Bremse ja. Reicht die überhaupt?
Die meisten Leute, die sowas gekauft haben, haben es tatsächlich auch für Seifenkistenrennen eingesetzt. Ich habe die im Nachgang auch immer wieder auf Seifenkistenrennen, die im Internet halt dokumentiert waren, bei Google oder so, meine Autos auch immer wieder entdeckt. Viele Autos sind allerdings auch als Deko weggegangen quasi. Die haben die in der Wohnung als Dekoration oder in der Firma oder ich habe auch schon solche Autos, Seifenkisten gebaut als Dekoobjekt für irgendwelche Firmen, die in ihrem Eingangsbereich stehen hatten, weil die halt irgendeine Art verwandtes Produkt hergestellt haben oder so. Was hat damit
Ja.
irgendwie zu tun hat. Ja, das waren also die Anfänge der reinen Seifenkisten.
Sie sagten eben das Wort Motor.
Genau.
Seit wann dürfen Seifenkisten Motoren haben? Gibt es
Naja, ich
Motorseifenkistenrennen? Ja,
habe.
es gibt ja alles. Also.
Also, es gibt kein Seifenkistenrennen mit Motor, weil dann wäre es ja kein Seifenkistenrennen mehr, sondern wäre es halt ein. Ja, dann wäre es ja schon fast ein Autorennen, weil Seifenkisten haben halt einfach keinen Motor. Punkt.
Ja, genau.
Aber ich habe für mich beschlossen, da ich ja die Möglichkeiten habe und die Autos da gehabt habe und bin einfach beschlossen, okay, da muss jetzt ein Motor rein. Ich war natürlich jetzt noch nicht so kühn, mir da also mit dem Benzinmotor anzufangen, sondern habe mir einfach mal dank Internet, das hat ja vieles erleichtert,
Ja.
Ja, tatsächlich. Geguckt, was es denn so an Elektromotoren gibt und Batterien und den ganzen Kram dazu. Und habe mir dann die allererste Seifenkiste mit Elektromotor gebaut. Das ist so ein chinesischer Elektromotor von irgend so einem Roller, von so einem Elektroroller gewesen, die ja damals relativ neu waren. Habe den da reingebastelt, den Motor und mit dem Steuergerät dazu. War alles relativ günstig und habe kleine Räder dran. Das Ding lief fast 40 und ungefähr 5 Kilometer Reichweite. Also ich war hellauf begeistert von der ganzen Sache. Also das hat sich.
Hatten Sie auch richtig dimensionierte Bremsen da dran
Die
oder waren
erste
da noch die alten?
Testfahrt bei uns hier auf dem Feldweg, die war also tatsächlich ohne Bremsen, also komplett ohne Bremsen. Also gar keine Bremsen, null.
Irgend ist ja auch ein bisschen Luftwiderstand. Irgendwann kommt es zum Stehen.
Irgendwann kommt es zum Stehen. Ich habe es halt ausrollen lassen. Also mir hätte auf dieser Testfahrt, da gibt es eine Testfahrt, die ist bei YouTube auch dokumentiert. Wenn man da Frank Bankonin eingibt, da müsste das irgendwo in den Tiefen des Internets noch drin sein. Da fahre ich also mit diesem Elektroauto auf dem Feldweg ohne Bremsen, ohne Lenkrad. Da habe ich eine Gripzange an die Lenkstange hingeklemmt. Das war meine Lenkung. Ja, ich war so heiß drauf, mit dem Ding zu fahren endlich und habe scheißegal, Bremsen sind überbewertet und Lenkung geht auch mit der Gripzange. Und bin also dann da auf dem Feldweg, volle Lotte, im T-Shirt und kurzer Hose in diesem fahrenden Sarg unterwegs gewesen.
Ja,
Ist natürlich nichts passiert, klar.
sonst würden wir jetzt wahrscheinlich nicht miteinander reden.
Ja, ich bin auch schon in den Graben gefahren mit meinen Fahrzeugen und mit Achse, mit Räder gebrochen und so, mit voller Fahrt. Also das ist nicht so lustig, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, also die Fahrt war super, hat hervorragend funktioniert und das war natürlich der Anlass dann, Seifenkisten mit Motor zu bauen. Und um das Ganze dann, nachdem ich dann also zwei, drei gebaut hatte und die auch Abnehmer gefunden hatten, habe ich mir dann gedacht, das muss man jetzt irgendwie publik machen, die ganze Sache. Da muss mehr gehen. Und habe mir dann eine Webseite gebastelt. Da gab es ja so diverse Anbieter, die sowas machen. Und da hat mir dann da eine Webseite zusammengebastelt, die hieß dann seifenkistenrenner.de. Den Namen fand ich passend, weil es ja auch Seifenkistenrenner waren oder definitiv Seifenkisten waren, denen ich halt einfach nur einen Motor verpasst habe. Ja, und das waren die.
Was für Motoren bauen Sie denn da rein? So ein Mofa-Motor
Also
oder was ist? Oder Kettensäge?
Kettensägenmotoren sind definitiv zu schwach und auch haben
Okay.
auch die falsche Kupplung. Also ich baue in die aktuellen Autos. Da kommt ein Honda-Klon, also beziehungsweise die sind in dem Fall von Lifan, das ist so eine chinesische Firma. Also das sind Industriemotoren, die haben von 200 bis 500 Kubik etwa. Die haben von 6,5 bis etwa 13 PS.
Wie schwer sind Ihre Fahrzeuge?
Ja, also die schwersten haben so 120 Kilo etwa.
Okay, da sind aber 6,5 bis, da sind ja 6,5 PS schon was, was so ein Ding vernünftig schnell macht, ne?
Ja, gut, die gehen je nach Übersetzung, also laufen die so um die 50 Stundenkilometer. Das ist aber vollkommen ausreichend, weil wenn man mit so einem Fahrzeug sich, also ich sag mal, klassisch auf die Schnauze legt, das ist dann völlig ausreichend, um einen längeren Krankenhausaufenthalt. Ne?
Eine Straßenzulassung gibt es dafür aber nicht, ne? Das ist
Wir
zum
sind
Spaß auf dem Feldweg dann.
in Deutschland. Das heißt, in Deutschland geht sowas überhaupt gar nicht. Das ist eine absolute Katastrophe. Was stellen Sie sich denn vor? Sie wollen eine Straßenzulassung für so ein Fahrzeug. Das können Sie vergessen.
Naja, wenn es bremst.
Das erklären Sie mal dem TÜV. Also ich hab tatsächlich mal Versuche gestartet, da irgendwas zu machen, aber es ist völlig ausgeschlossen. Also das ist, weil.
Auch wenn man es als Elektrofahrzeug
Ja,
bauen würde?
das Problem ist, meine Fahrzeuge sind alles Unikate. Das heißt, ich baue keine zwei gleichen Autos. Jedes Auto ist ein Unikat und es war bisher auch immer jedes Auto ein Unikat, wird auch so bleiben. Und deswegen müsste ich jetzt im Endeffekt für den Rahmen, für jeden Rahmen, ich müsste quasi eine Serie machen mit gleichen Fahrzeugen, also mit gleichem Rahmen, weil da braucht es dann Schweißgutachten, Festigkeitsgutachten und was weiß ich noch für Gutachten aller Art und Zeug, um das Ganze zulassungsfähig zu kriegen. Da muss man dann eine Einzelabnahme machen und das kostet einen Haufen Geld und das auf sowas habe ich eigentlich überhaupt keine Lust. Weil es einfach vom Aufwand her in keinem Verhältnis steht zum Ergebnis. Und
Ja, da wird es dann hinterher richtig teuer, wenn man es kaufen will, dann auch, ne?
ja, es gibt eine Firma, es gibt in Norderstedt mit dem also bei Hamburg, eine Firma, die bauen diese kleinen Hot Rods, die man auch überall in Deutschland in großen Städten mieten kann.
Durch Berlin knattern die, ja.
Genau, den kenne ich mittlerweile auch. Mit dem hatte ich auch schon geschäftlich vor, da was zusammen zu machen. Das Problem ist halt nur, dass ich eigentlich überhaupt keine Zeit habe dafür. Ich würde das gerne machen, aber ich wäre ja nach wie vor überrannt mit Aufträgen. Also das ist tatsächlich so, dass es da immer noch Leute gibt, die sowas unbedingt wollen. Also unbedingt, für die ist das wichtiger als alles andere. Die wollen das jetzt und ich muss den Termin halten und. Dabei geht es nur um ein Spielzeug.
Das heißt, es ist kein Hobby mehr, sondern ist mittlerweile Ihr Beruf
Das
geworden?
ist mein Beruf geworden, ja. Ich mache natürlich noch was anderes nebenbei, wegen der Rente und wegen der, ja, wegen, dass ich halt versichert,
Stabilität,
wegen der
ja. Das,
Stabilität, dass ich halt versichert bin und für den Fall der Fälle, man
ja,
weiß ja nie, was ist und
genau.
so, wenn ich krank bin, mir einen Finger absägt in der Werkstatt und sowas, so, solche Sachen, dann ist es immer schön, wenn man noch einen Job hat, wo halt immer noch ein bisschen Geld reinkommt, zusätzlich. Und da bin ich halt in der
Die,
Öl.
diese, also Motoren, elektrisch kann ich nachvollziehen. Also ein Elektromotor da in so ein Ding einzubauen, würde ich mir wahrscheinlich sogar selbst noch zutrauen. Aber ein Benzinmotor, also ein Verbrenner da einzubauen, da brauchen sie ein Getriebe, da brauchen sie eine Übersetzung.
Ja.
Also ein Elektromotor flansche ich im Zweifelsfall einfach an ein Rad an oder an zwei Räder und setze da einen Controller dazwischen, der die Last verteilt.
Ja, aber
Aber
wie flansche ich den Motor am Rad an? Da geht es nämlich schon mal
ja, das ist mir
los.
dann erstmal egal. Denn da gehe ich zu meinem Fahrradhändler und lasse das einspeichen.
Okay, also
Na,
prinzipiell
wie
muss ich
baut man
das
da
selber
Motoren
machen
ein? Also
können.
das ist, ja. Aber wie baut man da Motoren ein denn?
Das ist so, ich hab mir diverse Motoren natürlich im Internet angeguckt. Es gab, und ich muss dazu sagen, es gibt in USA schon seit etlichen Jahren, auch in England und Frankreich etwas weniger, aber auch vorhanden eine Szene, das sind Cycle Card Clubs, daher auch der Name, weil ich ja was Angelehntes mache mittlerweile, was Ähnliches. Die fahren mit diesen Fahrzeugen Rennen. Das sind also kleine Autos, die haben so etwa 2,5 bis 3 Meter Länge. Die haben 6,5, diese 6,5 PS Motoren und die verwenden Getriebe und zwar einmal eine Variomatik. Das ist ein Riemenantrieb, wie es die meisten Roller haben.
Ja, meine Vespa hat sowas, ja.
Genau, das ist eine Variomatik. Und dann gibt es eine Ölbadkupplung, die wird an diese Motoren angeflanscht, also die wird also angeschraubt an den Motor. Da wird ein Kettenrad, da gibt es ein Kettenrad passend dazu. Und das wird im Kartsport sehr oft auch eingesetzt. Also diese Ölbadkupplungen werden hauptsächlich im Kartsport eingesetzt. Also für so, wenn man auf so Kart, auf eine Kartbahn fährt und da, keine Ahnung, mit der Firma großes Event und so, dann sind das meistens diese Motoren, die ich auch verwende, mit diesem Getriebe, das ich auch verwende. Und das ist halt ideal, um solche kleinen Autos anzutreiben. Weil das sind Standardteile und das ist auch kompatibel mit vielen Kartteilen, weil ich mittlerweile in meinen Autos überwiegend Karttechnik verbaue, also Rennkarttechnik. Das heißt, die Hinterachsen sind vom Rennkart, die Bremsen sind vom Rennkart, Lager, diverse Gasbremse, also die Hebel. Das ist alles überwiegend Kartsport, weil es halt stabil ist
Ja,
und
und
einfach
erprobt und ja.
erprobt funktioniert. Und es gibt halt auch eine gewisse Sicherheit, weil die Teile halt auch nicht gleich, da reißt halt auch nichts ab, weil die halt bis zu 30 PS aushalten und ja.
Die halten bis zu 30 PS. Haben Sie schon mal 30 PS gebaut? Nee, ne?
Doch sogar schon etwas mehr. Ich habe
Boah.
Wo ich relativ jung war, das war allerdings noch vor allem anderen, habe ich einen Honda-Motor, einen CB450-Motor in einen handgeschweißten Rahmen reingebastelt mit einem Freund zusammen. Und wir haben dann so eine Art Go-Kart mit Motor gebaut, so eine Art Buggy. Und das Ding fuhr also jenseits von Gut und Böse, der hat über 40 PS gehabt, der Motor. Das war quasi die offene Version. Es gab eine 27 PS-Version von dem Motor und dann eben halt die offene, ich glaube 41 oder so hat das Ding gehabt. Das ging wie Sau, also ganz abartig. Also da hast du mit dem Ding mit den kleinen Rädern, werden da auch zufällig die passende Übersetzung, dann da hast du 10 Meter lange schwarze Striche gemacht auf der Straße. Also das war wirklich heftig.
Da wünscht man sich ein eigenes Firmengelände mit einem ordentlich asphaltierten Parkplatz,
Naja,
ne?
ich wohne ja auf dem Land, wie gesagt. Da war das
Ja.
alles überhaupt kein Problem. Zu der Zeit hat sich auch noch keiner wirklich aufgeregt.
Die erste Karre hat 650 gekostet. Was Sie da gerade so erzählen, alleine der Technikeinbau, und da haben wir ja noch nicht über die Detailverliebtheit gesprochen.
Ja.
Was kostet heutzutage so ein Fahrzeug von Ihnen?
Der Endpreis oder der Herstellungspreis?
Der Endpreis, der Herstellungs... Wir wollen ja nicht...
Ja, also das geht.
Also ich will zum Beispiel so diesen, was ich bei Ihnen da auf der Webseite sehe, diesen schönen kleinen Ferrari, wo ich sowieso meinen breiten Hintern nicht reinkriege, aber den will ich haben. So, wie heißt
diese
der?
Autos.
250F.
Ach, das ist der Maserati, 250F.
Maserati, ja. Ist nicht mal so ein Auto. So viel Ahnung habe ich.
Genau, so ein Auto kostet je nach Ausstattung, aber so ganz grob ungefähr 7.500 Euro.
Okay.
Ist natürlich sehr viel Arbeit drin. Es ist halt komplett
Ja.
Handarbeit. Also die Autos werden wirklich von mir komplett in Handarbeit zusammengedengelt. Was ich halt zukaufe, sind eben nur Motoren, Felgen,
Ja.
Reifen und Lenkräder. Kommt darauf an, bei solchen Autos kaufe ich die Lenkräder zu. Bei den alten Autos baue ich sie selber, die Holzlenkräder.
Und also auch der Rahmen, also der Rahmen ist immer selber gebaut. Da haben Sie jetzt auch nicht irgendwie, hatte ich eben richtig verstanden, Sie haben nicht einen Standardrahmen, wo Sie immer dann die schönen
Nein,
neuen Aufbauten drauf machen.
nein. Also ich fang generell an
Bei null.
bei Null mit einer Holzplatte. Die lege ich mir auf zwei Holzböcke drauf. Dann zeichne ich mir auf die Holzplatte die Umrisse von oben, praktisch von dem Auto, auf die Holzplatte.
Ja.
Und dann wird der Rahmen aufgezeichnet. Also auf der Holzplatte zeichne ich den Rahmen auf. Das ist ein einfacher Rohrrahmen aus Vierkantrohr. Den zeichne ich auf die Platte drauf. Und dann wird das zurechtgesägt, die Rohrstücke, das Vierkantrohr, das ist 25 mal 25 mal 3 Vierkantrohr. Das wird dann eben zurechtgesägt, auf die Platte draufgelegt. Dann schaue ich, ob das alles passt. Dann wird es nur angeheftet, also mit dem Schweißpunkt angeheftet. Dann nehme ich das Gestell runter, die Holzplatte weg, tue das nur das Metallgestell, lege ich wieder auf die Böcke. Dann wird das Metallgestell geschweißt, komplett oben, unten, ringsherum, alle Seiten verschliffen. Und an dieses Metallgestell werden dann, also das wird dann wieder auf die Holzplatte aufgesetzt, mit der Holzplatte verbunden, verschraubt an mehreren Punkten. Und da kommt dann die ganzen Anbauteile dran. Da werden also an den Metallrahmen werden
Ach
die.
so, das heißt, das Metallgestell ist unten außen und da drauf liegt eine Holzplatte und auf die Holzplatte kommt die Karosserie.
Andersrum. Unten das unterste ist die Holzplatte, dann kommt der Rahmen drauf.
Okay.
Und auf diesen Rahmen kommen dann, da kommt dann die Vorderachse drauf, die Hinterachslager
Ja.
werden da drauf geschraubt, die Hinterachse selber, die Kettenräder, Bremsscheiben, der ganze Kram wird alles auf die Hinterachse geschraubt. Und dann kommt da eine Holzkarosserie drauf, an der man schon so ganz grob die Form von dem Auto erkennt. Das ist im Prinzip
Wie
klassisch wie.
verbinden Sie die Holzkarosserie? Wie verbinden Sie die Holzkarosserie mit der Bodenplatte? Die einfach
Die
dann ist dann
wird
gibt's dann,
verklebt und verschraubt.
aber mit der Holzplatte, also mit der Bodenplatte oder mit dem Rahmen selber?
Ja, der Rahmen ist der Rahmen, also der Rahmen an sich, man könnte also jetzt auf dem Rahmen mit dem Rahmen selber fahren.
Ja,
Man muss sich
okay.
das so vorstellen, also ich könnte jetzt, wenn ich auf den Rahmen eine Bierkiste draufstelle, kann ich mit dem Rahmen fahren. So.
Ja.
Und
Und ich wette, Sie haben das schon getan.
natürlich. Und die Holzkarosserie, die ist im Prinzip nur schmückendes drumherum
Okay.
Beiwerk. Also die
Aber
Holzkarosserie.
wo wird die montiert?
Also dieser Metallrahmen wird quasi auf die Holzplatte draufgesetzt.
Nein, das ist klar. Also die Holzplatte, also ich meine die Holzkarosserie, stellen Sie die einfach oben drauf und schrauben die an die Holzplatte?
Ja,
Oder wie man. Okay,
ja,
alles
ja.
klar.
Das muss man sich vorstellen, so, das sind so Segmente, also so Bögen, die praktisch in gewissen Abschnitten auf die Holzplatte geschraubt werden und die geben dann die Grundform zu das. Also früher hat sowas ein Stellmacher gemacht.
Ja.
Also der hat praktisch die Autos in den 20er, 30er Jahren, wo es noch keine selbsttragenden Karosserien gab, hat man ein Holzgerippe quasi gebaut und das also in dem Fall auf den Metallrahmen gesetzt und da darauf eben das Blech drauf genagelt oder drauf geklopft und über das Holz
Ja.
das Blech geklopft. Und also ich mache das im Prinzip ganz genauso. Also ich baue diesen Holzrahmen und dann fertige ich die einzelnen Blechteile an und passe die an den Holzrahmen an und verbinde die dann mit dem Holzrahmen. Mit Nieten, mit Nägeln, früher habe ich es von Hand genagelt, mittlerweile mache ich es mit so einem Schussapparat. Einfach einfach aus Gründen der Effektivität. Das geht einfach schneller. Ja. Und,
ja.
Genauso wie die Nieten habe ich früher alle von Hand gedrückt, bis ich dermaßen sehnenscheidende Entzündungen in den Händen gehabt habe, dass es nicht mehr machbar war. Naja, weil in so ein Auto gehen halt dann mal eben 500 Nieten rein, ohne Probleme.
Mhm.
Und das war einfach nicht mehr machbar. Und dann braucht man einfach Maschinen für oder Hilfen für oder einfach, Handwerkzeuge dafür, die einem das einfach erleichtern, weil es irgendwann nicht mehr geht. Wenn man das permanent macht, dann das ist nicht gut.
Habe ich das richtig verstanden? Also wir haben so ein paar Bögen sozusagen, die entlang des Fahrzeugs in verschiedenen Breiten und in verschiedenen Höhen, und da legen Sie die Bleche drüber oder kommt da noch mal irgendwie was drunter? Also gibt es noch ein weiteres Tragwerk?
Nee.
Oder liegen die Bleche im Grunde frei?
Die liegen auf dem Holz, auf dieser Holzkonstruktion liegen die Bleche auf. Also die Holzkonstruktion gibt grob die Form vom Auto vor. Und die Bleche sind quasi nur die Haut, die drüber gespannt wird.
Ja. Also das heißt, ich habe einen Bogen am Kühler, ich habe einen Bogen an der Windschutzscheibe, ich habe noch einen Bogen hinterm Fahrersitz
ganz
und dazwischen
genau.
Ist alles nur Blech. Okay.
Ganz genau. Okay. So. Und das wird dann halt noch, je nachdem, was halt dann noch da reinkommt, wie stabil das Ganze werden muss, oder wenn es ja zum Beispiel im Cockpit, da ist halt dann links und rechts, ist halt auch noch Holz. Wird halt auch noch Holz zur Verstärkung, ein Querträger oder irgendwas reingemacht, um das Ganze zu verstärken. Wobei ich nicht, wie man es früher gemacht hat, Eschenholz verwende, sondern halt so Mehrschichtplatten, weil die halt, ja, die sind halt stabil, die kann man leicht bearbeiten, ja, kann man gut sägen.
Und wenn man es lackiert, sieht es super aus, genau.
Die sieht man ja nicht. Das wird ja alles
verdient. Ach so.
Die Autos werden.
Ja, stimmt.
Diese 20er, 30er Jahre Autos, die werden von mir, auch der Innenraum wird komplett mit Blech ausgekleidet.
Mhm.
Also man sieht definitiv nirgendwo, dass das ein Holzauto ist. Also das Auto ist außen und innen sichtbar aus Blech.
Ja.
Auch wenn man es anfasst, anfühlt, ist alles Blech.
Diese, wenn ich mir Ihre Armaturenbretter so ansehe zum Beispiel, oder auch die Fronten, teilweise die Seiten, ich habe eben das Wort die Detailverliebtheit benutzt.
Ja.
Wie detailgenau bauen Sie die Fahrzeuge an den Stellen nach, also Lenkrad, Anzeigen, Tacho und was da sonst wie alles drin ist? Entspricht das den Originalfahrzeugen, die Sie da nachbauen? Oder ist
also es ist so, dass ich natürlich die Autos nicht eins zu eins nachbaue, weil das natürlich auch unter Umständen markenrechtliche Probleme geben könnte.
Ja,
deswegen sind meine Autos angelehnt. Also die sind auch nicht exakt so, sondern nur ähnlich im Stil von, sage ich mal.
Ja, aber trotzdem will man ja dann irgendwie so ein Heuer-Tacho drin haben.
Natürlich.
Oder sowas.
Ich mache es halt so, dass ich ich kaufe mir halt so Standard-Tachos, Zusatzinstrumente, die mache ich dann auf. Also ich bördel den Chromrahmen außen auf, mache nur das Glas runter, nehme den Zierring runter und bearbeite am Computer meine eigenen Zifferblätter. Also sprich für jedes Auto das passende Zifferblatt, sodass die Instrumente immer passend zum Modell sind. Das heißt beim Maserati 8C zum Beispiel, da stehen dann auf den Armaturen halt auch Maserati drauf. Oder beim Bugatti stehen halt Bugatti drauf oder was auch immer. Was der Kunde halt will. Also der Kunde sagt, legt im Endeffekt fest, was das werden soll oder wie das werden soll. Das bespreche ich vorher mit den Leuten und dann, die liefern mir.
Die Leute kommen zu Ihnen und sagen, ich hätte gerne einen Ferrari irgendwas und Sie sagen, ja, kann ich so machen. Das heißt, Sie haben überhaupt keinen Showroom, wo ich vorbeikommen kann und sagen, oh, ich suche mir ein Auto aus.
Ich habe nur einen virtuellen Showroom sozusagen, die Webseite.
Das heißt, alles, was ich auf der Webseite sehe, kann ich sofort mitnehmen?
Nein, das kann ich bestellen und im besten Fall nach einem halben Jahr kann ich es liefern.
Das erste Auto hat eine Woche gedauert, jetzt dauern sie ein halbes Jahr?
Nein, ich brauche circa 4 Wochen für ein Auto.
Okay.
Im Moment. Aus dem einfachen Grund.
Das ist schnell. Also die sehen nicht so aus, als würden die so schnell gebaut werden können.
Ja,
Respekt.
Man hat ja mittlerweile eine gewisse Routine. Also ich muss ja nicht mehr überlegen. Bei gar nichts mehr. Nur bei irgendwelchen neuen Entwicklungen. Aber im Endeffekt ist es so, dass ich dass ich nichts mehr weiter überlegen muss, sondern ich mache einfach und baue und weiß ganz genau, wie das ausschauen muss. Und da es ja keine Baupläne gibt, habe ich das alles im Kopf und muss auch niemand fragen und nirgendwo nachgucken. Ich schaue halt immer zwischendrin mal gerne auf ein Foto, wie das Auto tatsächlich dann ausschaut und versuche halt die Details anzupassen, also ähnlich zu bauen. Also ist es natürlich auch nicht möglich, hundertprozentig alle Details nachzubilden, sondern ich versuche das halt anzulehnen oder ähnlich zu machen. Weil es
muss die markanten Dinge rausarbeiten.
Genau, die markanten Details.
Auspuffanlagen oder so.
Genau, oder die Lüftungskiemen. Das soll halt ähnlich sein. Ja, ich kann es nicht eins zu eins machen. Das würde auch jeden Kostenrahmen sprengen, weil das ist natürlich alles extrem aufwendig. Und ich sitze halt teilweise bis abends um 10, halb 11 in der Werkstatt. Ich fange morgens um 6, gehe ich in meine normale Arbeit bis nachmittags um 3. Dann trinke ich einen Kaffee und dann sitze ich bis abends um 10 in der Werkstatt. Da ich seit ein paar Jahren Single bin, kann ich das ja ohne weiteres machen. Und für mich ist das halt Entspannung pur. Also das ist genau das, was ich eigentlich schon immer machen wollte. Weil da kann ich extrem abschalten. Mir geht keiner auf den Kittel. Ich kann da bleiben, solange ich will und solange ich Bock habe. Und wenn ich in der Werkstatt müde bin, dann setze ich mich hin und mache einen sogenannten neudeutschen Powernap und dann bin ich wieder fit. Also alles
Nickerchen.
Gut. Ja, ein Nickerchen, ja. Ganz genau.
Ja. Und der Lebensunterhalt ist nicht davon abhängig. Ist doch Idealbedingungen.
Ja, also ich bestreite ja meinen Lebensunterhalt durch die Autos. Mittlerweile. Es ist ja tatsächlich so. Also.
Ich dachte, sie gehen arbeiten. Also, ja. Aber wenn sie morgen keine Autos mehr bauen können, haben sie übermorgen trotzdem noch einen Lebensunterhalt, weil sie noch einen normalen Job haben.
Das ja, das schon. Das ist ja gut. So gesehen ist es natürlich schon richtig. Aber ich möchte auf das Autobahn eigentlich nicht verzichten. Also ich kann lieber auf den anderen Job verzichten.
Das kann ich verstehen, egal welcher Job das sein mag.
Weil wenn man selbstständig was macht, das ist ja einfach, man ist halt einfach irgendwo gut. Das ist natürlich immer ein Risiko da, aber ich hab seit 30 Jahren immer irgendwie eine Firma nebenbei gehabt mit irgendwas, weil ich immer irgendwas nebenbei gemacht habe.
Warum nie als Hauptsache?
Ich habe es auch ein paar Jahre hauptsächlich gemacht. Ich habe 15 Jahre Messebau gemacht. Da lernt man natürlich auch sehr viele handwerkliche Fähigkeiten von der von Holzbearbeitung über, was weiß ich, Messestände bauen aus Holz, aus allen möglichen Materialien. Da nimmt man natürlich unheimlich viele Sachen in die Hand, vom Teppich legen, über Tapezieren, Malern, den ganzen Kram. Also ich möchte fast sagen, ich bin, was solche Sachen angeht, kenne ich mich doch einigermaßen aus mittlerweile, weil da lernt man dann doch schon sehr viel bei solchen Jobs. Und ja, das habe ich halt damals
fast
selbstständig gemacht.
Klingt fast, als hätte es genau so kommen müssen, wie es jetzt gekommen ist. Ne?
Ja, das war unvermeidlich, ne?
Ja.
Das war unvermeidlich.
Hätten Sie Lust, mal ein richtiges Auto zu bauen? Also so ein großes, mal mit zwei Leuten. Was?
Ja, mache ich, natürlich. Nur leider wird die Fertigstellung, da scheitert es leider dran, weil ich einfach keine Zeit habe. Ich komme nicht dazu. Ich habe mir ein Ford A gekauft, also ein Fahrgestell von 1930 mit Motor, vier Räder dran, Lenkstange.
Ja.
Und habe mir da angefangen, eine Karosserie drauf zu bauen, also aus Alublech. Die Kabine, ein Rennwagen sozusagen, ja, also mit einem Bootsheck. Und mit der ganz langen Motorhaube. Also
nicht so die normale, also Ford A, das war ja so, wie man es so kennt, ne? Also der schwarze Wagen, mit dem die Gangster in den. Genau, die
Ja! Oh Gott! Sowas nicht.
Genau nein. Das. Okay, sondern ich habe einen Verdacht.
Ja.
Der hat schon eine Straßenzulassung, weil das Fahrgestell die Straßenzulassung hat.
Richtig. Genau. Das ist das.
Gott, jetzt bin ich aber mal richtig neidisch.
Das ist Nummer zwei. Ich habe also vorher einen Standard gehabt von 1930. Den habe ich ein englisches Auto.
Ja.
Den habe ich so halbfertig gekauft. Der hatte englische Papiere, also alles gut. Und habe da eine Karosserie drauf gebastelt. Muss man fast sagen, wirklich basteln. Aber ich habe dieses Auto quasi aus Neuteil, also neu zusammengebaut, aber mit alten Teilen, also mit sehr vielen, mit originalen alten Scheinwerfern, mit alten Lampen, mit allem möglichen alten Plunder. Der sah extrem, extrem abgewohnt aus. Also der war sehr, sehr patiniert. Also mit Absicht auch so gemacht. Ja, durch meine Autos bauen. Viele Kunden wollen ja einen authentischen Look haben. Und deswegen habe ich mittlerweile auch da diverse Techniken, um das Auto quasi künstlich altern zu lassen. Also wurde das beim TÜV gesehen haben, haben die gemeint, wollten die halt erstmal wissen, oder die sind definitiv davon ausgegangen, dass das Auto so original ist, wie es ist.
Mit der durchgerosteten Schleuder kommst du hier aber nicht durch.
Nee, kein Rost. Rost ist da nicht das Problem, weil das Auto komplett auch aus Alu war.
Ja.
Aber der sah halt ja stark gebraucht aus.
Okay.
Und die sind davon ausgegangen, dass der Original so ist oder dass das alles Original so alt ist, bis ich die halt dann aufgeklärt habe, dass das Auto jetzt im Prinzip, wo ich den davor gefahren habe, war der ganze Kram ein Jahr alt oder so.
Ja.
Also ich versuche die Autos auch oder viele Sachen bei den Autos auf alt zu machen. Einfach patinieren.
Ist das bei so einem, wie patinieren sie denn?
Ja, so gut, das sind natürlich so diverse Techniken, zum Beispiel bei den Instrumenten. Da mache ich quasi das Zifferblatt, entwerfe das Zifferblatt am PC, dann drucke ich es aus und dann wird das ausgedruckte Zifferblatt mit so einer Tinktur aus diversen Flüssigkeiten und wird das quasi so abgetupft, um eben so einen leichten gelblichen Look zu kreieren. Also das ist einfach...
Also wie halt die Schatzkarte, die man auf dem Speicher gefunden hat. Ne? Ja,
das verstehe. Ist so genau wie diese berühmte Schatzkarte, die so ziemlich jeder kennt, so mit angekokelten Rändern. Ja, also im weitesten Sinne. Ich möchte natürlich nicht alle meine Geheimnisse verraten, aber im Prinzip so... Alles klar. So wird das einfach auf alt getrimmt und das gelingt mir wirklich teilweise so gut, dass die Leute dann also auch tatsächlich davon ausgehen, dass es ein echtes altes Auto ist, obwohl das halt eigentlich neu kreiert ist.
Ich kaufe mir einen alten Ford A,
ja.
Also den Rahmen, einen Antriebsstrang und so.
Ja.
Darf ich da jede beliebige Karosserie draufbauen? Ist im TÜV alles egal oder gibt es irgendwas, woran ich mich halten muss?
Jein. Es ist so, dass wenn das Fahrzeug einmal auf der Straße zugelassen war und eben dieses Alter hat, also Fahrzeuge aus den 30er Jahren, da gab es ja noch relativ wenig Regelungen, also relativ wenig Sachen, die unbedingt sein müssen. Also was bei so einem Auto sein muss, es muss vernünftig bremsen, also richtig bremsen. Ja, also richtig, da gibt es auch keine Werte, sondern das muss halt bremsen, ja.
Ja.
Die Lenkung muss einigermaßen spielfrei funktionieren. Es müssen die richtigen Reifen drauf sein. Da gibt es so Datenblätter. Also das sollte schon einigermaßen passen. Aber es gibt zum Beispiel keine Geräuschvorschriften. Ja, in den 30er Jahren gab es für Autos keine Geräuschvorschriften. Mit anderen Worten, ich kann an mein Auto, was ich da baue, an meinen Rennwagen, da brauche ich keinen Schalldämpfer. Da hänge ich einfach an den Krümmer ein durchgehendes, leeres, hohles Rohr. Von vorne bis hinten und dann brüllt die Karre halt einigermaßen, aber das macht nichts, weil es halt keine Geräuschvorschriften gibt. Oder jedenfalls, also es ist immer so eine Sache. Also wenn ich jetzt einen jungen TÜV-Prüfer da habe, der sagt natürlich, ja, das geht überhaupt nicht und der braucht, wie sagt man, Abblendlicht, da muss ein Abblendlicht dran, sie müssen die originalen Scheinwerfer, die müssen, also wenn ich jetzt mit dem originalen Auto hinfahre, müssen die originalen Scheinwerfer, die müssen weg, da muss ein Ding rein und da muss dies und da muss das und dann sage ich, da muss überhaupt nichts, weil es da keine Vorschriften gibt. Und wenn ich halt einen TÜV-Prüfer habe, der sich mit der Materie auskennt, der weiß dann auch Bescheid, der sagt dann, okay, ja, das passt so. Oder wenn jetzt da keine Blinker dran sind, dann sagt er, dann hältst du halt einen Arm raus.
Ja, das ist ein Fähnchen,
ja, wie früher. Ich hab auch von 1923 einen Citroën gehabt. Meine, der hat halt. Gut, der bräuchte eine Warnblinkanlage. Das ist also absolut unabdingbar. Aber sowas kann man leicht nachrüsten. Aber jetzt einen normalen Blinker bräuchte ich jetzt nicht.
Vor allen Dingen in LED-Zeiten kann man das ja sogar so nachrüsten, dass es komplett unauffällig ist am Fahrzeug und
ja.
wirklich nur zu sehen ist, wenn es in Betrieb ist. Ne?
Genau.
Ja.
Genau. Das habe ich natürlich auch gemacht bei dem ersten Auto, was ich selber gebaut habe für die Straße. Da habe ich auch diverse, also teilweise LED-Technik verwendet, weil es halt erstens sehr wenig Strom zieht und die originale Lichtmaschine schon sehr strapaziert ist mit der Versorgung der paar Verbraucher. Also das war schon alles sehr grenzwertig. Und mit den LEDs, die kann man, da gibt es halt auch, also im Retro-Style, so zum Beispiel Rücklichter, habe ich die Rücklichter hingemacht, die sahen halt echt aus, wie wenn das originale alte wären, die noch ein bisschen patiniert. Mhm. Aber waren halt mit moderner LED-Technik, hat keiner gemerkt, also alles gut. War super.
Wie lange steht Ihr Ford A jetzt schon rum und Sie kommen nicht dazu, mir tut das wirklich fast körperlich weh.
Ja, das Auto steht, das Auto habe ich gekauft vor 2 Jahren.
Ah, das geht noch.
Okay. Ja, es geht noch. Ich habe dann in relativ kurzer Zeit die Karosserie da drauf geschraubt und den Motor wieder passend gemacht und diverse Sachen noch dazu gekauft und entsprechende Vergaseranlage und einen Auspuffkrümmer gebaut. Und also im Prinzip, es fehlt vom Heckteil, das Oberteil fehlt noch und die Motorhaube fehlt noch. Sitze sind auch schon da, also die Lenkgetriebe fehlt noch, so diverse Kleinigkeiten und die Elektrik halt und das Ganze noch zusammenbauen. Also ich denke mal, mit 4 Wochen Arbeit ist da schon sehr viel passiert. Aber ich komme einfach nicht dazu, weil die Leute mich einfach nicht machen lassen, weil sie einfach ihre Autos wollen. Das
Frecher, eine Kunden, furchtbar.
Ja, Kunde droht mit Auftrag.
Kunde droht mit ganz, Auftrag.
Ja, das ist tatsächlich also ganz furchtbar manchmal.
Und wenn der dann fertig ist, der Ford, bleibt das dann Ihr Auto oder werden Sie ihn dann auch verkaufen?
Ja, das ist so eine Art, das bleibt schon mein Auto. Das ist so eine Art Werbeträger.
Okay.
Ich mache ja ab und zu auch Sachen für mich selber. Ich bin jetzt gerade zum Beispiel dabei für meinen Enkel, da habe ich einen Porsche 917K, eine Karosserie gekauft. Das ist das Siegerauto von Le Mans 1970. Das ist eine Glasfaserkarosserie. Die habe ich eben in Frankreich geholt von einem befreundeten Kollegen, der also auch Kinderautos gebaut hat, hauptsächlich in den 80ern, 90ern. Und von dem habe ich eben diese Karosserie gekauft und habe da eben halt mal kurz in einer Woche ein Fahrgestell drunter zusammengeschweißt und angepasst. Und mit so dicken Quadrädern, das Auto ist 3 Meter lang, 1,40 Meter breit, also schon ein richtig großes Ding.
Oh.
Und der ist jetzt so 3/4 fertig, steht momentan noch auf der Hebebühne und hart der Fertigstellung, genauso wie der Ford. Und ich hoffe, dass ich irgendwann den dann noch fertig machen kann, weil der kommt dann zu mir erstmal ins Wohnzimmer, weil mein Enkel wird ja erst 2. Ja. Bis der damit fahren kann, also werden noch 2-3 Jahre ins Land gehen. Ja.
Kann so ein 90 Jahre altes Fahrzeug, kann das ein Alltagsfahrzeug noch sein? Hat der überhaupt einen Anlasser?
Nein, eher nein, weil der hat ja kein Verdeck, der hat kein Dach, gar nichts. Also ich bin also auch mit dem Vorgänger.
Kann man
ja
bauen.
Also ja, das ist aber unpassend. Das ist ja quasi ein Rennwagen. Also der hat ja auch keine Kotflügel und so.
Okay.
Das ist schon eher unpassend. Also ich bin halt dann langsam gefahren mit einem großen Regenschirm. Das geht schon.
Ja. Schön. Ja. Was für ein Rennwagen wird das werden? Also gibt es irgendein historisches Vorbild?
Es gibt, ja, das ist ein Mix aus allem, was mir gefällt. Also es gibt kein spezielles Vorbild, sondern ich habe mir halt aus in Amerika ist das ja sehr populär, aus solchen Autos, solche Autos umzubauen. Und ich habe mir halt so das Beste rausgesucht und das dann einfach zusammengebastelt. Ja, das ist eine komplette Eigenkreation.
Alles, was Ihnen gefällt, was gefällt Ihnen denn alles?
Was mir gefällt, sind ja Autos hauptsächlich 20er, 30er Jahre. Das ist so genau meine Welt, weil da hat man noch richtig schöne Autos gebaut, schöne Karosserieformen. Auch speziell die Rennwegen, da war halt noch richtig mit entsprechendem Sound das Ganze. Und halt einfach, ja, Auto pur. Ja, kein Elektronik-Firlefanz, also einfache, überschaubare Technik und das Ganze halt in einem sehr rohen, ja, wie soll ich es beschreiben? Also einfach unverfälscht, pur Spaß mit
Den
dem Autofahren.
Naturgewalten ausgesetzt.
Sozusagen im Wind,
Gibt's? Ja.
im Fahrtwind, sich
Genau.
die letzten Haare noch rauswehen lassen.
Gibt es ein modernes Auto, das Ihnen gefällt? Wo Sie
Ja.
sagen würden, vielleicht, ach Mensch, nicht schlecht, ich glaube, das baue ich mal nach.
Also modern wäre bei mir 70er Jahre.
Na, immerhin.
Weil ich bin ja quasi aus den 60ern sozusagen.
Ja.
Ich bin ja in 68 geboren. Und für mich war in den 80ern fing das für mich alles an. Und da waren ja durchaus Fahrzeuge der 70er Jahre noch präsent überall.
Auch wobei die 80er auch noch ein paar schöne, finde ich, hervorgebracht haben.
Ja, natürlich, sicherlich.
Also sch schlimm ist
Aber
das in den 90ern dann langsam geworden, ja.
ja, gut, da wurde es halt dann wirklich furchtbar. Aber in den 80er Jahren, wobei in den 80er Jahren war auch viel Katastrophe. Wenn man sich das so im Nachgang betrachtet, also allein von den Klamotten, von den Frisuren, ich
Ja
habe
gut, da
da.
brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Also wie wir ausgesehen haben, da möchte ich jetzt bitte nicht diskutieren. Ich meine nur die Autos.
Ja, nur die Autos. Die Autos waren. Ja, die das war
Gehen wir
halt
wieder in die
mein.
70er.
Das war halt mein Ding, ja. War
Was aus
damals.
den 70er Jahren? Was aus den 70er Jahren würden Sie gerne mal bauen?
Ja, eben, wie gesagt, diesen 917er Porsche, das war so ein Projekt, da hab ich schon lange mit geliebäugelt und habe dann halt eben durch Zufall über Facebook da jemand kennengelernt, der genau sowas hat. Und der hat mir auch noch diese Karosserie, also nur die Rohkarosse, ja, das ist einfach nur eine Rohkarosse mit nichts.
Ja.
Also nur die Hülle. Der hat mir diese Hülle verkauft.
In welchem Maßstab? 1:1?
Nee, wie soll man sagen, sieben Zehntel. Also das ist im sieben von 10. Also das ist so eins zu,
Ja.
keine Ahnung, wie man das umrechnet.
Sind das? Ich auch nicht, aber es ist
Also
größer als 1:2.
es ist größer als 1:2. Also das
Okay.
Auto ist 2,97 Meter lang und 1,40 Meter
2,97.
breit. Und das ist so einer meiner Favoriten aus den 70ern. Da gibt es ja noch so ein paar Ferraris, also Rennfahrzeuge aus der Zeit. Das ist dann noch so. Ja, und natürlich der 911er Porsche, klar, Klassiker.
Ja.
Das ist jetzt auch noch ein Fahrzeug, also die Urform, was für mich jetzt so interessant wäre. Den werde ich ja irgendwann nochmal bauen, weil ich ja mittlerweile auch so weit bin, dass ich. Oder umstellen muss, weil die Kunden einfach wollen, ja, weil die nicht mehr alle 30er Jahre Autos wollen, sondern die wollen halt auch 50er, 60er, 70er Jahre Rennwagen, Formel 1, alles Mögliche haben. Und die sind natürlich aus Blech teilweise wirklich aufwendig zu bauen, weil die halt Karosserieformen halt sehr, sehr, aufwendig sind. Und deswegen muss ich einfach auch mit bisschen mit der Zeit gehen, sag ich mal, und das einfach aus Glasfaser das auch anbieten. Also schon noch den gleichen eine Holzplatte, den gleichen Rahmen, dieselbe Technik, aber eben die Karosserie halt aus Glasfaser, weil sich sowas
Aber
einfach.
die muss die dann gegossen werden? Nee,
Ne, die wird
gegossen wird das nicht. Also
laminiert. Das wird laminiert,
wenn Laminar
ist.
ist Matten legen und verkleben, ne?
Genau, ist
So.
für mich noch absolutes Neuland, aber da muss ich mich jetzt einfach reinarbeiten, weil ich da extrem Lust drauf habe,
Ja.
das zu machen und weil man sich
Wie
ja halt,
würde
weil
man
man sich auch
sowas machen da?
weiterentwickeln muss.
Wie würde man sowas machen? Da kann man ja nicht, also da können Sie ja nicht einfach die Bögen hinstellen und dann da die Matten drumherum kleistern. Das funktioniert. Da müssen Sie eigentlich ja das komplette Auto bauen.
Ich benutze dank der modernen Technik, es
Ja.
gibt ja CNC-Fräsen, also sprich computergesteuerte Fräsen. Da läuft es dann folgendermaßen ab: Da geht man zu einem 3D-Designer und sagt, ich möchte das und das Auto, und der modelliert am Computer dieses Auto.
Ja.
Und dann entwickelt daraus eine Datei, die maschinenlesbar ist. So, mit dieser Datei gehe ich dann zu einer Firma, die großvolumige Modelle fräsen kann. In dem Fall jetzt ist es jetzt ein Mercedes Silberpfeil, den ich jetzt da gerade in Auftrag gegeben habe. Dann diese Firma, die nehmen einen Hartschaumklotz von 2,5 oder 3 Meter Länge und 1 Meter Breite. Und diese Maschine fräst aus diesem Hartschaumklotz dann die Karosserie raus von diesem Auto. Ohne Räder, ohne Innenraum, einfach nur die äußere Karosserie. Und natürlich in Perfektion, also wirklich super, super glatt, mit allen Details richtig schön gemacht. Und dann wird da drauf, da kommt dann eine Beschichtung drauf. Und dann wird das Ganze dann noch lackiert, dass man eine richtig spiegelglatte Oberfläche hat. Und das nennt sich dann Urmodell. Also aus diesem Urmodell, da wird dann das ist das Positiv und da wird dann eine Negativform erstellt.
Und sie arbeiten in der Negativform. Ich hätte gedacht, sie arbeiten auf dem Positiv. Okay.
Nein, nein, und dieses Positiv ist quasi, das ist das Urmodell und das bleibt auch erhalten. Das hebe ich natürlich auf und es wird also eine Negativform auf diesem Urmodell, da kommt ein Trennmittel dazwischen, das wird drauf laminiert. Dann wird das quasi, diese Negativform wird auseinandergenommen, das Urmodell rausgenommen und dann in diese entstandene Negativform, da wird das eigentliche neue Auto rein laminiert. Da kommt zuerst ein Gelcoat rein. Das ist so eine klare, hier so eine, nicht klar, so eine glatte, flüssige, also eine Masse, die wird reingepinselt, um eben, wenn das ausgeformt wird, eine super glatte Oberfläche zu haben. Und dann wird das eben laminiert in mehreren Schichten, dauert ein paar Tage, werden diese Glasfasermatten da rein laminiert und dann wird die Form auseinandergenommen und tada,
Tada!
das Auto steht in seinen Grundzügen, die Karosserie fertig da.
Haben Sie schon rausgefunden, wie viele Schichten und sowas Sie machen müssen, damit das Ding steif genug ist? Weil das wobbelt ja sonst so vor sich hin, weil es
Ja,
ja ein Stück Plastik ist, ne?
also da kommt auch wieder die moderne Technik ins Spiel. Es gibt ja YouTube. Da gibt es also Videos, wie man sowas macht. Ja, kann man mal sehen. Also ohne Internet wäre ich teilweise ganz schön angeschissen. Da muss man wirklich, entschuldigen Sie die Wortwahl, aber das ist das Einzige, was also zutrifft. Weil ansonsten müsste ich mich irgendwo als Praktikant bei irgendeiner Firma da
Einschleichen.
einschleichen, um das Know-how da abzugreifen. Also das ist insofern.
Seifenkisten-Werksspionage,
Genau.
großartig.
Werkspionage im Auftrag, also
Der Seifenkistenmafia,
im
genau.
Auftrag der Seifenkistenmafia. Ganz genau.
Gibt es die eigentlich? Sind sie vernetzt oder sind sie so ein Einzelkämpfer,
Nein,
der da.
mittlerweile bin ich natürlich dank Facebook und Instagram und so und auch der Hilfe meiner Tochter, weil ich ja natürlich noch so Computer-Dinosaurier bin, also im negativen Sinne. Ich habe ja erst ganz spät damit angefangen mit Computern. Ich kenne natürlich auch nur, also ich kann nur so die ganzen Basics und sehr spezielle Sachen, die ich halt jetzt für zum Beispiel meine Zifferblätter oder so machen, das haut schon hin. Aber wenn es wirklich tiefer in die Materie geht, dann bin ich echt aufgeschmissen, weil ich wäre jetzt 54 und ich habe das irgendwie damals verpasst. Ich habe erst relativ spät angefangen mit Computern und ja, ich muss mich halt wirklich tatsächlich richtig intensiv reinarbeiten in das Thema und auch diverse Versuche. Ich starte jetzt dann demnächst diverse Versuche mit Laminieren, um mich einfach in das Thema einzuarbeiten und weil man bezahlt immer Lehrgeld, wenn man irgendwo ein neues Projekt anfängt und setzt Geld in Sand ohne Ende. Und aber irgendwann klappt das, weil es muss klappen.
Ist GFK-Karosseriebau dann überhaupt noch das Ding, dessen wegen Sie mit dem Seifenkistenbauen angefangen haben? Ist das dann noch
Ja,
Autobauen
das
in Ihrem Sinne?
ist einfach eine Notwendigkeit, weil es die Leute einfach wollen. Oder meine Kunden wollen einfach Fahrzeuge, für die ist es auch egal, ob das aus GFK oder aus Blech ist. Es gibt Leute, die legen Wert drauf, weil ich tatsächlich der Einzige bin oder einer der wenigen, der mit diesen Details, ja, schon fast der Einzige, der mit dieser Detailverliebtheit diese kleinen Autos baut. Es gibt schon noch diverse andere, aber die machen halt überwiegend Glasfaser und die machen einen ganz anderen Stil, also und auch ganz andere Fahrzeuge und eben mehr so diese Cycle-Kart-Serien-Rennfahrzeuge sozusagen, mit denen auch die Rennen gefahren werden. Das ist ja immer das ist ja großteils, da gibt es ja fertige Kits zu kaufen, die man einfach zusammenschraubt und dann sich da selber oben irgendwie so eine Hütte drauf zimmert. Aber das ist nicht das, was ich mache. Also für mich ist eigentlich eher so also wie soll man sagen, das einzelne Fahrzeug ist für mich immer so der Maßstab, also einzigartige Fahrzeuge zu machen und auch nur Einzelstücke tatsächlich zu machen.
Aber wenn Sie eine GFK-Form haben, dann können Sie eine Massenproduktion aufziehen.
Ja, ich versuche natürlich, also Massenproduktion haut schon mal
Und dann
von
wäre
vornherein nicht hin,
in der
weil ich
Zukunft
ja.
wäre dann der Blech-Bankonin wäre dann in der Zukunft die Rarität.
Ja, nein, 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 nein. Also mein Kernding bleibt schon noch die Blechautos, also die Alu-Autos bauen. Und zumal ich ja auch nur ein Auto im Monat mache. Ja, es ist ja nicht so, dass ich hier, also ich habe auch nicht vor, das zu erweitern. Ich will auch keine Leute einstellen oder irgendwie in der Art, sondern das bleibt einfach nur ein Hobby für mich nach wie vor. Es bleibt ein Hobby. Ich brauche das zur Entspannung, weil ich kann einfach nur in der Werkstatt, da kann ich komplett abschalten. Da kann ich einfach nur, ja, da komme ich komplett runter. Also ich habe ja manchmal auch ein bisschen Stress in der normalen Arbeit, eher weniger, aber es kommt auch vor. Und in der Werkstatt oder auch wenn ich privat irgendwie Stress habe mit, was weiß ich, Family oder was, es gibt ja so viele Sachen. Und dann gehe ich in die Werkstatt, mache die Tür hinter mir zu und dann fällt alles ab und ich kann einfach, mach einfach da mein Ding. Ja, so, das ist das, was ich machen will. Und deswegen will ich auch keine Serienfertigung machen. Und auch diese Fahrzeuge werden Einzelstücke bleiben, weil ich natürlich jedem, auch den GFK-Autos, meine persönliche Note drauf drücke. Ja, selbst vom Design her, von Anbauteilen, von allen möglichen. Das ist ja nur eine Rohkarosserie. Da kommen ja dann eben diese ganzen kleinen Details, die kommen ja alle, werden von mir alle noch zugefügt. Und das macht es halt dann eins auch einzigartig. Oder als Einzelstück.
Fahren Sie eigentlich selber noch Seifenkistenrennen?
Ich würde gerne, ich hätte auch wirklich Lust darauf, aber
Aber ich habe keine Zeit.
ich habe tatsächlich keine Zeit. Ich müsste mir dann wirklich, also wirklich eine Seifenkiste für mich selber erst bauen. Gut, das ist gleich
Ja.
passiert, ist schnell passiert, aber ich habe es die ersten Jahre noch gemacht, war in Frankfurt und bin auf diverse Seifenkistenrennen gefahren, aber das ist einfach nicht mehr machbar. Außerdem wurde ich dann irgendwann auch zu schwer. Ich habe ja vorhin gesagt,
Zu viel Trägheit.
Ich wurde einfach auch zu groß und zu schwer, zu massig.
Ja,
Also, ich meine, mit
ja, ja.
130 Kilo und 1,95 Meter, das ist schon heftig. Also,
Stimmt, aber wenn's dann einmal rollt, dann
ja,
kommt, ne?
Gewicht ist natürlich auch ist natürlich auch gut für Geschwindigkeit, aber
Ja.
nee, ich hab's dann einfach sein lassen, weil ich auch gar nicht mehr die Zeit gehabt habe. Weil ich bin sowieso die ganze Woche, ich bin jeden Abend in der Werkstatt, jedes Wochenende, jeden Samstag, jeden Sonntag. Wenn immer ich Zeit habe, stehe ich in der Werkstatt und bastel und baue und konstruiere da meine Autos. Ne? Weil es ist ja so, dass ich bin ja auch tatsächlich also als Künstler registriert, weil ich das sonst gar nicht machen dürfte eigentlich. Weil ich ja
Wegen
sonst,
Urheberrecht
ich
und sowas,
komme ja
ne?
sonst in Konflikt mit der Handwerkskammer
Ja,
und das ist ja im
ja.
Prinzip auch Kunsthandwerk, was ich da mache. Ja, weil es ist ja,
Oh ja, das, also ja, würde ich jetzt bestätigen,
also
ja.
ich bin ja auch erst da drauf gekommen, weil ich habe ja jahrelang nach der richtigen Form für meine Firma da quasi gesucht, dass mir nicht, dass die Handwerkskammer irgendwann den Laden dicht macht. Und dann sagt mein Bruder zu mir, ja, das, was du da machst, ist ja eigentlich Kunsthandwerk. So, bingo, da ist der Groschen gefallen. Dann habe ich mich erkundigt bei meinem Steuerberater und der hat da Erkundigung eingezogen. Ja, es gibt dann Hamburg einen Modellbauer, bla bla bla, der hat da ein Gerichtsurteil erwirkt und so weiter, dass er Künstler ist. Und das war für mich der Punkt, okay, also ich werde jetzt auch Künstler. Weil mir das natürlich die Möglichkeit eröffnet, Sachen zu machen, die ich sonst nur mit Handwerks, also mit Meisterbrief machen könnte. Ich komme zwar aus dem Handwerk, aber eben halt. Als Konditor, das ist ja nicht so unbedingt artverwandt
Zuckerautos bauen.
mit Zucker. Ja, gut, habe ich natürlich auch schon gemacht, aber Ja, wirklich. Ich habe auch aus Butter Autos gemacht. Und
aber jetzt nicht Seifenkisten, sondern nein, so kleine für auf die Torte.
Fürs Buffet drauf oder auf die Torte, okay, oder alles Mögliche.
Ich dachte jetzt Seifenkisten, Arti, nee. Das wäre dann ein bisschen albern. Das aus Butter. Frank Bankonin ist wahrscheinlich der einzige Mensch, der stets darüber klagt, keine Zeit zu haben und sich gleichzeitig darüber freut. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, sehr gerne. Es war mir eine große Freude.